Wir sind im Teil 4 von unserer Serie über Gastfreundschaft und ich habe zuerst gedacht, ja, es werden viele in den Ferien sein und darum mache ich so eine Zwischenpredigt und bringe die Predigt erst nächsten Sonntag. Und dann denke ich, nein, die Leute, die im Raum sind, die um eine Ehre mit einer richtigen Predigt und darum bringe ich da, wo ich eigentlich geplant habe, auf nächsten Sonntag, bringe ich heute. Also, wir fangen an mit der Frage, was für Phobien das es gibt. Kennt ihr das Wort? Habt ihr das Wort schon gehört? Phobie? Was bedeutet, was ist eine Phobie? Eine Angst. Ja, seht ihr, wir wissen das gut. Und jetzt gibt es einen Haufen Wörter, die man mit dem Wort Phobie kombiniert. Was gibt es denn für Phobien, die man so kennt, Land auf, Land ab? Spinnenphobie, das war beim letzten Gottesdienst auch das erste. Also Spinnenphobie ist eine Angst vor Spinnen. Das ist eine beängstigende Realität für sehr viele Menschen, jawohl? Klaustrophobie, was um Himmels Willen ist das? Klaustrophobie, das ist die Angst vor dem Samichlaus, oder was ist das? Vor dem Sack vom Samichlaus, super Antwort. Das ist Platzangst. Ich habe Klaustrophobie, oder? Also ich habe Mühe mit engen Räumen. Es gibt ja so die Schlafsäcke, die man braucht, um im Alpinen hoch raufzugehen und in die Kälte und am Nordpol, die so uneng sind. Also das ist für mich eine Horrorvorstellung, in so einem Schlafsack zu schlafen, weil ich bin klaustrophobisch. Weiss jemand, was das Gegenteil ist von Klaustrophobie?
Eigentlich Platzangst,
aber was ist das Wort? Agoraphobie, danke vielmals, das ist das Gegenteil. Das sind Leute, die nicht vor grosse Räume können anstehen. Das wäre schon schwierig, da rein zu sein vielleicht, oder genau, grosse Räume. Kennen wir sonst noch Phobien? Was für Phobien gibt es noch?
Homophobie,
danke. Homophobie ist die Angst vor Homosexuellen. Jawohl. Das ist ein Wort, das sehr viel gebraucht wird in unserer Gesellschaft im Moment. Gibt es sonst noch Phobien, die wir kennen? Islamophobie, Angst vor Moslems. Jawohl. Haben wir sonst noch? Gesellschaftsphobie, Angst vor der Gesellschaft. Ausgezeichnet. Xenophobie, was ist denn um Himmels Willen Xenophobie?
Angst vor Fremden.
Ausgezeichnet, auf das kommen wir dann heute ganz konkret auch. Xeno heisst fremd und Phobie heisst Angst, aber Angst vor fremden Menschen. Nicht unbedingt nur Hautfarbe, sondern auch andere Kulturen, andere sexuelle Orientierungen, einfach Xenophobie. Also, es gibt zum Beispiel Aquaphobie, was ist das? Angst vor dem Wasser, das ist das, wo meine Kinder haben, weil sie haben immer Angst vor dem Händewaschen, oder? Da muss man noch eine ärztliche Diagnose machen dafür. Ja, sie sind einfach zu faul, oder? Und dann gibt es Arztphobie. Das wird aufgeführt. Zahnarztphobie kann ich noch einordnen. Arztphobie, naja. Und dann eben Klaustrophobie und Agoraphobie, jetzt als Gegenüberstellung. Oder es gibt Neophobie, Leute, die Angst haben vor Veränderungen. Immer wenn etwas sich verändert, löst das Ängste aus bei ihnen, oder? Es gibt Androphobie, weiss jemand, was das ist? Angst vor Männern. Und dann Xenophobie, die du gebracht hast. Pascal, jetzt Xeno heisst eben fremd und Phobie heisst Angst. Und das zusammengesetzte Wort heisst Angst oder auch, man kann auch sagen Wut auf. Also das Wort Phobie wird auch unterschiedlich gefüllt, aber grundsätzlich Angst vor Fremden. Und jetzt tun wir mal das Wort Phobie auf die Seite kurz und fokussieren uns auf das weisse Wort, auf Xeno, auf fremd. Das Wort ist ein griechisches Wort, das man im Neuen Testament auch wieder in Kombination findet. Xenoöpis. Und ich zeige euch eine Stelle aus Römer 12. Da heißt es, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt, und jetzt kommt wieder das Wort Xeno vor, Philoxenia. Jetzt, Xenia, das ist Xeno, das ist der Fremde. Weiss jemand, was Philo oder Phil heisst? Liebe. Ganz genau. Also zum Beispiel der Name Theophil ist jemand, der Theo, Gott, viel gern hat, liebt. Also. Oder Philosophie wäre die Liebe für die Sophia, für die Weisheit. Philosophie ist eigentlich die Liebe zu der Weisheit. Und da haben wir auch wieder so ein zusammengesetztes Wort, Xenia fremd, Philo, Liebe, das heisst die Liebe zum Fremden. Jetzt, wenn ihr die deutschen Übersetzungen von diesem Text anschaut, in allen Bibeln, außer die eine, ich habe möglichst viel angeschaut, die übersetzen das Wort konsequent mit Gastfreundschaft. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Also was ist Gastfreundschaft? Gastfreundschaft ist die Liebe zum fremden Mensch. Zu dem Mensch, der dir unbekannt ist, der dir fremd ist. Und da gibt es auch x viele verschiedene Stellen. Und die Frage ist, warum muss denn die Bibel das sagen? Ja, natürlich, weil sie damals und auch heute in einer gewissen Gefahr gestanden sind. Xenophob zu sein. Aber die Bibel sagt, sie sind nicht xenophob, sondern sind xenophil. Sind gastfreundlich. Üben Liebe gegenüber einem fremden Mensch. Das ist der Auftrag, den Gott uns gibt in der Bibel. Und das ist scheinbar etwas gewesen, das immer wieder kommen musste. Verschiedenste Autoren vom Neuen Testament wiederholen da. Und es kommt immer, kommen die beiden Worte, die Kombination. Sind xenophil. Ich zeige euch ein Beispiel, das wir münden bringen in dieser Reihe über Gastfreundschaft, Hebräer 13,2. Vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, eben Philoxenia ist das Wort da. Denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Hoi, hoi, hoi. Ich habe mich gefragt, wie der Autor vom Hebräerbrief den noch gewusst hat. Spannend. Und da haben wir den Punkt von unserer Serie. Wenn wir zusammen essen, wenn wir Gastfreundschaft üben, läuft geistlich möglicherweise viel mehr, als wir wahrnehmen. Das ist da. Die haben Engel gehabt zum Mittag. Wie tönt das? Ja, wer hast denn du eingeladen und was hast denn du für Leute gehabt? Eines Tages erfährst du es vielleicht. Du hast vielleicht viel spannendere Begegnungen, als du im Moment ahnst. Und der Punkt da ist, dass er sagt, vernachlässigt nicht. Warum muss er das sagen? Wir wissen nicht genau, zu was für Christen der Hebräerbrief geschrieben worden ist. Wir haben den Hebräerbrief angeschaut vor anderthalb Jahren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross von dem Text, den wir haben, ist, dass die Hebräer, also die, die den Hebräerbrief bekommen haben, das ist eine kleinere Gemeinschaft von Christen, die unter grossem Druck war. Sie haben die Anfangseuphorie vom Glauben hinter sich und kommen unter Druck von der umliegenden Gesellschaft und sie sind in der Gefahr, den Glauben aufzugeben oder sich zurückzuziehen. Und in dieser Situation sagt Gott zu ihnen, tönt trotzdem, dass ihr Angst habt vor der Gesellschaft. Jemand hat Gesellschaftsphobie genannt, als eine Phobie. Trotzdem sind Gastfreundschaft, übt Gastfreundschaft, sind Philoxenia, sind xenophil. Das ist ein Beispiel. Wir sehen, es könnte Angst kommen mit der Gastfreundschaft. Wer lade ich denn da ein? Und wenn ihr die Kirchengeschichte anschaut, übrigens, da sind manchmal Leute willkommen geheissen worden in der Gemeinde, die Spitzel waren. Gar nicht so einfach. Es sind nicht nur Engel in dorthin gekommen, sondern auch ein paar Spitzel. Das Thema schauen wir vielleicht nächsten Sonntag an miteinander. Also, da sind es Engel, die kommen, und da braucht Mut, das nicht zu vernachlässigen. Im zweiten Text, 1. Petrus, auch eine Gemeinschaft von Christen, unter riesigem Druck gestanden ist übrigens. Und da heißt es, seid gastfrei, wie das gleiche Wort, untereinander, ohne zu murren. Warum muss der Petrus das diesen Christen sagen? Ja, weil sie am Murren sind. Weil sie am Motzen sind. Ah, muss ich jetzt echt wirklich noch jemanden recht einladen? Das stinkt mir, oder? Wer so viel Ringer nicht müssen, Leute einladen. Und der Petrus sagt, sind gastfrei, liebet die Fremden, ohne zu murren. Und man sieht da, dass die Bibel ganz allgemein ein sehr inspirierendes Bild von Gastfreundschaft zeichnet und gleichzeitig nicht völlig unrealistisch ist. Sagt, es ist harte Arbeit. Es sind schwierige Emotionen manchmal damit verbunden. Und es bringt grosse Herausforderungen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir wollen anfangen, ein bisschen über die reden miteinander heute. Ich habe vor zwei Wochen ein Gespräch mit einer Pfarrsfrau von einer kleinen Landsgemeinde hier im Thurgau. Und sie hat gesagt, wir haben hier, wo die Flüchtlingskrise war, haben wir unsere Türen geöffnet für die Flüchtlinge. Und die sind gekommen und die wollten alles verändern in der Gemeinde. Sie wollten, dass es nur noch nach ihrer Kultur läuft. Und das hat mir Mühe gemacht, hat die Pfarrfrau gesagt. Ich will nicht, dass sie kommen und alles auf den Kopf stellen. Und das ist eine Herausforderung. Wenn wir gastfreundlich sind und Leute zum Glauben kommen, führt das zu Fragen, wie leben wir jetzt miteinander? Und einen der ganz wichtigen Punkte haben wir letzten Sonntag gesehen und möchten wir heute weiterführen. Nämlich, der Gastgeber bestimmt die Hausordnung, nicht der Gast. Das ist ganz wichtig. Wir sind als Gastgeber nicht einfach ausgeliefert, nicht der Gast bestimmt die Hausordnung und die Kultur im Haus, in der Familie von Gott, wie wir es gesehen haben letzten Sonntag. Okay? Aber für uns Christen gibt es noch einen zusätzlichen Punkt. Das gibt uns ja ein bisschen Sicherheit. Wir dürfen prägen, wir als Gastgeber. Aber, jetzt habe ich es schon gesagt, wer ist denn eigentlich der Gastgeber bei uns? Was haben wir gehört letzten Sonntag? Eigentlich nicht wir, sondern Jesus. Der Herr Jesus in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot. Also wir, und das ist das Entscheidende für uns als Christen, in allen Jahrhunderten und Jahrtausenden, wir sollen entdecken, wie lebt denn eine Gemeinde, in der Jesus der Gastgeber ist. Ich bin nicht frei, einfach alles zu definieren da innen. Und du übrigens auch nicht. Jesus ist der Gastgeber da. Und wir dürfen miteinander entdecken, was heisst das? Wie leben wir jetzt miteinander, wenn Jesus höchstpersönlich der Gastgeber ist von unserer Gemeinde? Und da erfüllt mich mit Freude, die Vorstellung, das dürfen immer wieder zu entdecken, zusammen mit euch. Weil die Leute haben sich wohlgefühlt bei Jesus, gell? Die sind gekommen zu ihm. Der Sünder war wohl bei Jesus. Und wenn wir lernen, was das heisst, für uns in unserer heutigen Zeit, wie lebt eine Gemeinde, wo Jesus der Gastgeber ist, da wird eine grosse Auswirkung haben in unsere Gesellschaft hinein. Und ich möchte euch das ein bisschen skizzieren. Anhand von einem Beispiel aus der Bibel und zwei Beispielen aus der Geschichte der Kirche. Das erste grosse Beispiel finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 15. Es sind sehr viele Nicht-Juden zum Glauben an Jesus gekommen in den ersten Jahren. Juden sind zum Glauben an Jesus gekommen und Nicht-Juden. Und das hat zu immensen Spannungen geführt zwischen diesen beiden Gruppen. Und das hat durchaus auf eine Spaltung können zugehen. Und wir sehen, wie sie in den ersten paar Jahrzehnten herausfinden mussten, was für eine Hausordnung haben wir in unseren Gemeinden. Wie leben wir als Christen so, wie wenn Jesus der Gastgeber ist in unseren Gemeinden. Und ich lese noch ein paar Vers aus dem Kapitel vor. Ich empfehle euch sehr, das ganze Kapitel daheim mal zu lesen. Aber wir fangen an und zuerst kommen, nachdem dass der Paulus und der Barnabas kommen auf Jerusalem und erzählen, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind und wie es ganze Gemeinden gibt von Nicht-Juden, die jetzt an Jesus glauben und so richtig begeistert sind. Und dann kommen sie auf Jerusalem und es gibt den Konzil von den Aposteln und der leitenden Person in der Gemeinde. Und zuerst zur Sprache kommen die Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, weil die haben eine Forderung. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten, das wären also Juden, eine strikte, eigentlich muss man sagen, Gruppe oder Sekte innerhalb vom Judentum. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nicht-Juden beschneiden, wenn sie zum Glauben kommen. Und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Jetzt da ist Männerbeschneidung gemeint, einfach, dass es geklärt ist, nicht Frauenbeschneidung. Also sie sollen beschnitten werden. Beschneidung war ein Zeichen, dass man zur Familie gehört. Das ist bei uns Christen nicht Beschneidung, sondern was? Taufe. Danke. Also das Zeichen, ich gehöre zu der Familie Gottes, ist Taufe. Sie sagen, nein, es muss Beschneidung sein und sie sollen alle Gebote von Mose befolgen. Jetzt bitte, in unserem christlichen Kreis haben die Pharisäer keinen guten Ruf. Man sagt, das sind sehr Konservative, das sind sehr so rechtgläubige und nicht gute Leute, oder? Und Jesus hat sie tatsächlich sehr scharf kritisiert. Aber was sie da machen, ist, sie wollen eigentlich das Beste geben für die Leute, die zum Glauben kommen. Weil Gebot von Mose, Gebot Gottes, das haben wir in der Psalmenserie gesehen, das ist ja der Weg zum Leben. Es kann einer Gemeinschaft nichts Besseres passieren in den Augen der Juden, dass sie Gebot kennenlernen und lieben lernen. Jesus besingt die Gebote ja sogar, haben wir gesehen. Also die Christen, die aus einem jüdischen Hintergrund kommen, die wollen eigentlich das Beste für die, die zum Glauben kommen. Aber wir ahnen es, sie sagen, es soll so sein wie bisher in der Gemeinde. Es soll so weiterlaufen, wie es bis jetzt gelaufen ist, sagen sie. Und wir ahnen, es wird nicht so weiterlaufen wie bisher. Und das ist eine Realität, die wir sehen. Überall, wo die Kirche sich aufmacht und Menschen einlädt, gastfreundlich ist und die Leute kommen zum Glauben, verändert sich auch die Gemeinde. Wie sie sich verändert, ist hochspannend, das werden wir jetzt anschauen. Also, sie sagen, es sollte so weiterlaufen wie bisher. Und wenn du da bist und sagst, in unserer Gesellschaft läuft es schief, aber in der Kirche soll es immer so weiterlaufen wie bisher, dann wirst du sehr herausgefordert werden heute Morgen. Daraufhin, nach dem Votum, trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über die Sache zu beraten. Es braucht ein paar Sitzungen. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte, und das ist etwas Wichtiges, da gehört ein intensives Gesprächs- und Ringen zu diesen Fragen. Und der Petrus sagt da ein paar wichtige Sachen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er, Gott, nicht mir, er, Gott, hat die Echtheit des Glaubens bestätigt, indem er ihnen, genau wie uns, den Heiligen Geist gegeben hat. Was der Petrus da sagt, ist, wenn Gott zu jemandem Ja sagt, wenn Jesus zu einem Menschen Ja sagt, dann müssen auch wir. Und die Echtheit vom Glauben ist da das Kriterium. Und es gibt Kirchenverbände, die sagen, das kommt nicht darauf an, was man glaubt. Das ist der pluralistische Ansatz, nennt man da. Man kann als Buddhist in die Gemeinde kommen und das Abendmahl einnehmen und sich taufen lassen. Es kommt nicht auf den Glauben darauf an. Das ist meiner Meinung nach völlig irregeleitet. Nein, die Echtheit vom Glauben an Jesus Christus ist ganz entscheidend. Zur Familie, darum habe ich diese Skizze gemacht, letzten Sonntag, wird man durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Das bleibt wichtig und das soll auch sichtbar werden. Wir machen es durch die Taufe. Aber der entscheidende Punkt da ist, dass der Petrus sagt, das sind scheinbar echte Gläubige. Gott hat das entschieden. Und wir als Gemeinschaft, wir als Kirche, wir sollen zu denen auch Ja sagen, wo Gott zu ihnen auch schon Ja gesagt hat. Er, Gott, machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen, den nicht-jüdischen Gläubigen, und uns, den jüdischen Gläubigen. Kommt euch jeder Stelle in den Sinn vom letzten Sonntag, Galater, Kapitel 3. Es ist hier nicht Mann oder Frau, nicht Jude oder Grieche, Sklave oder Freier. Kein Unterschied in dem Sinn, dass man sie unterschiedlich behandelt. Das ist genau das Thema. Gott machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Und dann sagt er etwas Spannendes. Immer noch der Petrus. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern, welchen Jünger? Der heidnische Jünger. Diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren jüdisch noch wir selbst, ich Petrus und Konsorten, zu tragen vermochten. Spannende Aussage. Was der Petrus da sagt, ist, die Hausordnung in der Gemeinde muss eine sein, die lebbar ist. Für die Gläubigen wie auch für uns. Und wenn wir das nicht machen, vergehen wir uns an wem? An Gott. Warum denn an Gott? Ja, weil er ist der Gastgeber, nicht du und ich. Okay? Jetzt gehen wir weiter. Er redet dann noch weiter, der Petrus, und irgendwann hört er auf. Es ist also gelungen, den Petrus ab und zu zum Schwiegen zu bringen, und ein anderer steht dann auf, der Bruder von Jesus höchstpersönlich, der Jakobus. Jakobus steht auf und er sagt Simeon, das wäre dann der Petrus, das war einfach ein anderer Name gewesen. Das ist wie wenn du mir Paul sagst und im nächsten Satz sagst du Werner, weil das ist mein mittlerer Name. Irgendwo in die Richtung. Also er sagt, der Petrus hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zusammen, das ihm gehört. Er bestätigt, was der andere Leiter sagt, Gott ist da am Werk. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, und da haben wir einen weiteren wichtigen Punkt, die Hausordnung in der Kirche, die Art, wie wir zusammenleben, muss biblisch sein. Muss ausgerichtet sein auf die Schrift. Ja, warum denn? Weil Jesus natürlich nie der Bibel wird widersprechen. Jesus ist auch der Schlüssel für das Verständnis der Bibel. Aber gleichzeitig lernen wir Jesus durch die Bibel kennen. Darum muss es biblisch sein, so wie wir das gestalten in der Kirche. Und er zitiert diese Stelle, die schauen wir vielleicht ein anderes Mal an, aber er sagt, der Tag kommt, sagt der Herr, das ist eine alttestamentliche Stelle, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Das ist erstaunlich, dass ein Jude das anwendet auf Nicht-Juden. Das ist ein krasser Punkt, der da kommt. Aber er sagt, es muss biblisch sein. Und jetzt sagt er wieder etwas Spannendes. Immer noch der Bruder von Jesus, gell? Ich meine deshalb, erklärte Jakobus, wir sollten den Nicht-Juden, die zum Gott umgekehrt sind, nicht unnötige Lasten aufbürden. Da kommt wieder die Lebbarkeit. Und ihnen nicht die jüdischen Gesetze aufzwingen. Oha! Das ist jetzt ganz schlimm. Für alle Juden eine grosse Herausforderung. Jetzt läuft es plötzlich nicht mehr so, wie es bis jetzt immer gelaufen ist. Die Hausordnung ändert sich. Jetzt, wenn du neophob gewesen bist damals, dann hast du grosse Probleme gehabt mit so einer Aussage. Wenn du Angst hast vor Veränderungen, gibt es Probleme für dich. Aber was für Veränderungen denn? Wer ist der Gastgeber? Nicht irgendjemand beliebig, sondern Jesus. Und wir sehen jetzt, wie Jesus da als Gastgeber eine Art auftritt. Wir sollten ihnen, diesen neuen Gläubigen da, allerdings einen Brief schreiben und von ihnen verlangen, dass sie sich nicht durch die Verehrung von Götzen unrein machen. Jetzt, das ist eine krasse Aussage. Alle von damals haben Götzen verehrt. Alle Menschen. Das ist eine riesige Anforderung an die neuen Gläubigen. Sie sollen nicht mehr in die Tempel gehen und die Götzen arbeiten. Und das ist natürlich voll biblisch. Im Alten Testament ist ganz gut geklärt und auch im Neuen. Wir sollen niemals Götzendienst begehen. Wir sollen niemals die Schöpfung arbeiten, als wäre die Schöpfung göttlich oder wäre die Schöpfung Gott. Wir sollen nur den Schöpfer arbeiten und nicht die Schöpfung. Götzendienst heisst, nur Gott allein arbeiten, an höchster Stelle haben. Ich mache wett, dass 5/4 von uns da innen, wenn nicht alle, da schon durchgehen. Wie ist es mit deinem Portemonnaie, wo du arbeitest, mit deiner Karriere? Wer betest du an? Wir alle haben da ein Problem. Und was wir da haben, ist eine tiefe Verpflichtung an Glauben der Bibel. Und eine grosse Herausforderung, weil, verstehen da, manchmal haben Feste fast im Tempelbereich stattgefunden. Da ist man gearbeitet, hat man Götzen arbeitet und hat man zusammen gegessen. In anderen Briefen lesen wir auch von dem. Also da wird schon mal eine grosse Anforderung an die Menschen, die zum Glauben kommen, gestellt. Und dann kommt die nächste. Jetzt, wo man nur noch Gott arbeitet, was ist die erste Konsequenz? Keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingehen. Hoppla, Schorsch. Gott arbeiten hat sofort eine Auswirkung auf die Art, wie wir Sexualität leben. Ich würde dann nachher noch ein Beispiel dazu bringen. Aber wir gehen zum nächsten, weil da, diesen Punkt haben die Christen durchgezogen, bis in unserer heutigen Zeit. Wir haben das erste Glaubensbekenntnis in der Bibel, das christliche Glaubensbekenntnis, und da ist eine sexualethische Aussage drin. Das kann man verfolgen. In der Kirchengeschichte haben sehr viele Glaubensbekenntnisse eine Aussage über das, wie Sexualität ausgelebt wird. Jetzt kommt aber ein Punkt, wo ich glaube, ist eine Konzession, ein Kompromiss gegenüber den jüdischen Gläubigen. Jetzt kommt ein Punkt, wo man nachher nicht mehr findet im Verlauf der Geschichte der Christen. Sie sollen auch, die neuen Gläubigen, kein Fleisch von Tieren essen, die nicht völlig ausgeblutet sind. Oder gar das Blut selbst verzehren. Also keine Blutwurst mehr, gell? Habt ihr gern Blutwurst? Wer hat gern Blutwurst? Wer hat es nicht gern? Wir haben es nicht gern. Ihr verpasst so vieles, ihr habt keine Ahnung. Aber versteht ihr, da ist es um rituelle Sachen gegangen. Die Juden haben gesagt, das geht nicht. Das ist Gesetz Mose. Oder? Und die Christen haben das nachher aufgehört, das zu fordern, in der Hausordnung der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber mich denkt, da haben wir eine Konzession. Und da sehen wir, das ist ganz etwas Wichtiges. Man war nicht einfach rücksichtslos gewesen gegenüber denen, die schon in der Gemeinde sind. Also, aus dem einfachen Text haben wir ein paar ganz wichtige Antworten auf die Frage, was heisst jetzt da? Wie lebt eine Gemeinde, in der Jesus der Gastgeber ist? Ich bringe euch ein paar Erkenntnisse und dann wenden wir das an auf ein paar heisse Fragen. Auch ein paar heisse Fragen von unserer Zeit. Die erste Erkenntnis ist, Menschen, die Jesus angenommen haben, müssen wir auch annehmen. Unbedingt! Wehe, wir machen das nicht. Dann erheben wir uns aufs Niveau vom Gastgeber. Aber bei uns sind nicht wir der Gastgeber, sondern Jesus Christus. Zweitens, die Gemeinschaft wird sich verändern wegen der Gäste. Aber sie verändert sich nicht einfach beliebig, sondern sie verändert sich Jesus gemäss. Es braucht Diskussion und gemeinsames Ringen. Es muss biblisch sein. Zum guten Glück. Es soll lebbar sein für Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben. Wir werden nachher sehen, in der Sexualethik hat die erste Kirche vor allem die Männer in den Mangel genommen. Männer mussten lernen, anders Sex zu haben. In der Kraft vom Heiligen Geist. Also da ist durchaus eine Forderung gestellt worden als Verhalten der Gläubigen. Und dann, es soll nicht rücksichtslos laufen gegenüber denen, die schon in der Gemeinde sind. Was ich damit will sagen, ist einfach, die einfache Aussage hat eine enorme Bedeutung. Und ich zeige euch die Bedeutung von dem. Wenn Leute zum Glauben kommen und in die Gemeinde kommen, soll Jesus definieren, wie es läuft, in der Sexualethik zum Beispiel. Und dieser Punkt war ein Punkt, der das Herz der römischen Gesellschaft erobert hat. Weil, versteht ihr, das Ausleben der Sexualität im Römischen Reich war vor allem auf die Freizügigkeit der Männer ausgerichtet. Ich gebe euch ein Zitat von Plutarch. Er tut da eine junge, soeben verheiratete Ehefrau briefen, auf was er sich gefasst machen muss mit ihrem neuen Ehemann. Wenn dein Ehemann ein Peccadillo mit einer Geliebten oder Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend. Es ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, seine Ausschweifung, Zügellosigkeit und Mutwilligkeit mit anderen Frauen zu teilen. Mit dir ist er dann respektvoll irgendwie, oder? Gut. Männer konnten damals mit fast allen, die sie wollen, Sex haben. In der Ehe, außerhalb der Ehe. Mit anderen Frauen, mit Sklaven, mit Prostituierten und mit Kindern. Das ist zum Teil zelebriert worden. Was sie nicht dürfen, ist Sex haben mit der Frau von einem anderen Mann. Also wenn ich jetzt mit der Frau von einem anderen Mann, mit der Ehefrau von einem anderen Mann Sex habe, dann vergange ich mich aber nicht an der Frau, sondern ich vergange mich am Mann. Weil die Ehefrau ist als Besitz angeschaut worden vom Mann. Und wenn ich mit der Frau vom Kollegen schlafe, dann vergange ich mich am Kollegen, nicht an der Frau. Das ist Diebstahl, oder? Versteht ihr? Die Sexualität war ausgerichtet darauf, auf die Freizügigkeit der Männer, und sie ist entlang der Machtstrukturen gelaufen. Also man hat Sex gehabt, im Prinzip mit denen, die in der Machthierarchie der Gesellschaft unter einem waren. Die Opfer von dem Ganzen waren die Frauen, die Kinder, die Sklaven und die Prostituierten. Die Prostituierten und Sklaven waren übrigens oft Kinder, die ausgesetzt worden sind. Die Promiskuität der Männer hat ja zu vielen Geburten geführt. Und man hat oft Kinder, anstatt sie abzutreiben, weil das zu gefährlich war, hat man sie ausgesetzt an den Flüssen oder auf den Abfallhäufen oder irgendwo in der Landschaft draussen. Und es hat Leute gegeben, die sind die Kinder zusammensammeln, die einen sind einfach verreckt, gestorben, kleine Babys. Andere haben die Leute gesammelt, die Babys gesammelt und haben sie aufgezogen zum Sklaven, Prostituierte sein. Das ganze System hat grosse Opfer gehabt. Und jetzt müssen wir auch verstehen, warum es so wichtig war, dass die Christen anders gelebt haben. Oder? In der Gemeinde sollen keine verbotenen sexuellen Beziehungen eingegangen werden. Zum Glück. Und ich zeige euch einfach zwei Beispiele. Eins, 1. Korinther 7. Wegen der Gefahr sexueller Unmoral, und jetzt wissen wir ein bisschen, was da damit gemeint ist, soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen, und jetzt kommt etwas Radikales. Und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Was sagt der Paulus da? Sexualität findet nur noch innerhalb der heterosexuellen Ehe statt. Die christliche Sexualethik ist sehr positiv gegenüber ausgelebter Sexualität, aber nur mit dem Ehepartner. Nicht außerhalb. Und jetzt war für die Männer vielleicht eine grosse Herausforderung gewesen, aber der Paulus sagt, liebe Männer, wenn du Christ wirst, dann tun wir da in diese Richtung arbeiten und wir bleiben zäh dabei. Nur noch mit deiner Frau. Nicht mit der Frau von einem anderen, nicht mit Kind, nicht mit Sklaven, nicht mit Prostituierten. Für die Frauen war das eine Botschaft der Befreiung gewesen. Gewinner der christlichen Sexualethik sind Frauen, Kinder, Sklaven und die Prostituierten gewesen. Die haben sich geschützt gefühlt da. Und der Paulus macht noch einen zweiten obendrauf. Er sagt, die Frau ist gleichberechtigt in der Sexualität wie der Mann. Das, was für den Mann gilt, gilt auch für die Frau. Und das war radikal gewesen. Er hat gesagt, Sexualität soll nicht innerhalb der Machtstrukturen laufen, sondern innerhalb der erschaffenen Geschlechtsvorgaben vom Schöpfer. Und das war radikal und ist sehr viel positiv aufgenommen worden, vor allem von den Frauen. Darum sind am Anfang des Christentums möglicherweise so viele Frauen zum Glauben gekommen. Die Männer haben es nicht so cool gefunden. Die haben erst im Nachhinein gemerkt, auch für uns Männer ist das, was die Christen da erzählen, würdigend. Wenn ihr Interesse habt, noch mehr herauszufinden darüber, ich habe gerade einen Artikel geschrieben, ihr könnt es lesen auf danieloption.ch, ist heute Morgen veröffentlicht worden. Leset das einmal. Die christliche Sexualethik, die zu einer Revolution geführt hat im Römischen Reich und dazu geführt hat, dass Menschen gesagt haben, das ist gut. Und nochmal etwas, im gleichen Kapitel, der gläubige Mann soll sich nicht von seiner ungläubigen Frau trennen, verstehst du? Plötzlich hat es Situationen gegeben, wo Leute zum Glauben gekommen sind, aber der Ehepartner nicht. Wenn sie bereit ist, bei ihm zu bleiben, also da soll es nicht zu einer Scheidung kommen, aus religiösen Gründen. Und die gläubige Frau, wieder Gleichwertigkeit, weil alle Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, und die gläubige Frau soll sich nicht von ihrem ungläubigen Mann trennen, wenn er bereit ist, bei ihr zu bleiben. Was wir hier sehen, ist, dass bereits schon eingegangene eheliche Verpflichtung nicht einfach brutal aufgelöst wird. Eigentlich wäre es gedacht, dass man einen gläubigen Partner heiratet von Gott her. Das wäre sein Wunsch, das ist seine Absicht. Aber was ist, wenn du das nicht hast? Dann wird das nicht einfach kaputt gemacht. Also, der Satz, die Hausordnung, die hat es in sich. Und die Christen waren natürlich Leute von der Welt, die zum Glauben gekommen sind und müssen anfangen lernen, so zu leben. Aber sie haben es geschafft. Und sie haben zu einer sexuellen Revolution im Römischen Reich geführt. Heute werden wir als Kirche in eine umgekehrte Richtung bekannt, gell? Ich glaube, wir haben da noch Hoffnung. Weil so Sexualität leben, wie der Schöpfer das denkt hat, das muss gut sein. Das muss würdigend sein. Das muss eine Befreiung sein. Wir sehen von dieser Stelle einfach nur zwei, drei wichtige Erkenntnisse, dann gehen wir auf Afrika miteinander. Die Veränderungen, die Hausordnung soll ausgerichtet sein auf die biblische Weltanschauung, anstatt auf die gängige Weltanschauung der Gesellschaft. Weil verstehst du, im Römischen Reich hat man Sexualität so gelebt, weil der Glaube, weil die Religion, der entsprechend war. Und wir haben in unserer heutigen Zeit sehr viele sexualethische Fragen im Raum, weil die Weltanschauung sich verändert. Die Sachen passen eng zusammen. Denn bereits eingegangene Eheverpflichtungen werden nicht unnötig gefördert oder getrennt. Da ist man feinfühlig umgegangen. Und die Gemeinde ist ein Raum der Gnade. Weil da hat es Leute gehabt, die mussten Umstände ertragen, die sie nicht einfach so schnell können verändern und aufs christliche Ideal ziehen. Es hat Vergebung gegeben für Schuld, für sehr viel Schuld. Es hat Wiederherstellung gegeben. Es hat aber auch Kraft gegeben, um Sachen zu ertragen, die noch nicht oder nie werden ideal laufen. Die Gemeinde war ein Raum der Gnade. Warum? Natürlich, weil Jesus der Gastgeber ist. Und mit dem, was wir jetzt gehört haben, gehen wir in die Missionsgeschichte. Ich bin auch in Afrika aufgewachsen. Und es hat eine Zeit gegeben, wo wir Europäer Missionare auf Afrika geschickt haben. Und die sind auf Afrika gekommen und haben ihnen von Jesus erzählt. Und die Afrikaner haben gefunden, wir wollen an Jesus glauben. Aber die einen Familien, die haben das so ausgesehen. Ein Mann, vier Frauen. Das waren Polygamie-Ehen. Okay? Und sie sehen nicht besonders glücklich aus, aber wisst ihr was? Auf den Bildern von damals, von uns, in unserer Gesellschaft, sieht man auch nicht besonders glücklich aus. Wir haben das Bild von der Kampfklasse aus dem Jahr etwa 1930, da beim Jugendhäuschen bei uns. Alle Kämpfler. So. Das war einfach üblich. Das heisst nicht, dass sie unglücklich sind, wir wissen es einfach nicht so recht. Aber die Missionare sind gekommen und haben gesagt, Moment mal, im Alten Testament hat es Polygamie-Ehen gegeben. Abraham, die Stammväter, die haben mehrere Frauen gehabt. Der Jakob hat zwei gehabt. Aber Jesus sagt, es soll nicht polygam sein. Du sollst nur mit einer Frau und mit einem Mann verheiratet sein. Es gibt ja Gesellschaften übrigens, wo eine Frau mehrere Männer hat. Gibt es auch. Ein paar wenige. In Nepal gibt es eine. Aber Jesus sagt, nein, nur ein Mann und eine Frau. Und die Missionare sind gekommen und haben festgestellt, nein, da hat es einen Haufen Familien, da hat ein Mann mehrere Frauen. Wenn du Christ werden und in die Gemeinde kommen, was musst du machen? Du musst dich von drei von deinen vier Frauen scheiden lassen. Okay? Das haben sie durchgezogen. Jetzt, der Ehemann war unter Umständen ziemlich happy mit dem. Weil polygame Familien und Beziehungen sind ziemlich kompliziert. Die einen haben es vielleicht gut gefunden, andere haben das schwierig gefunden. Aber die einen haben sich dann scheiden lassen von 3 von ihren 4 Frauen. Jetzt, was ist aber passiert mit diesen 3 Frauen, die entlassen worden sind? Viele von denen sind im Prinzip hineingezwungen worden in eine Prostitution. Sie haben sich auf keine andere Art und Weise den Lebensunterhalt verdienen. Und dann haben die Kirchen gelernt und haben gemerkt, nein, so kann es ja auch nicht sein. Und dann haben die einen Kirchen gesagt, wir sagen, dass Polygamie einfach gut ist. Und alles ist polygam. Okay? Aber das stimmt ja auch nicht. Das ist auch nicht das, was Jesus sagt. Und es hat Gemeinden gegeben und Verbände gegeben und Missionsorganisationen, die einen weiseren Weg gegangen sind. Und die haben gesagt, wir müssen Verpflichtungen, die bereits schon eingegangen worden sind, müssen wir honorieren. Und wir heissen polygame Familie willkommen im Gottesdienst. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, oder? So eine Familie, glücklich, fröhlich, die da reinkommt, ein Mann mit mehreren Frauen. Ob sie wirklich glücklich sind, wissen wir auch da wieder nicht, gell? Weil wir tun heutzutage immer Smile auf unseren Bildern. Wie es unsere Seele aussieht, ist nochmal eine andere Frage. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Würde das Gemeinde verändern, einen Gottesdienst? Stellt euch vor, jetzt kommt die polygame Familie Müller da rein. Und das würde viel Veränderung bringen. So haben sie es gemacht. Und dann haben sie aber gesagt, wir reden darüber, dass das nicht Gottes ursprüngliche Absicht ist. Wir lehren, was Gottes Absicht ist. Und neue Ehen machen wir nicht polygam machen. Also wenn der Pascal zu mir kommen würde, würde sagen, eine Frau habe ich schon, Paul, würdest du mich noch trauen mit der zweiten Frau? Die gefällt mir auch noch. Kommt überhaupt nicht in Frage jetzt bei euch, gell? Ist klar. Aber jetzt angenommen, das würde passieren, dann haben die Mission gesagt, nein, das machen wir nicht. Warum? Weil Gott Monogamie möchte. Das heisst, man hat angefangen, eine neue Kultur zu etablieren. Jetzt, was machen wir denn mit Leitungspersonen? Weil der Paulus sagt, ein Leiter in der Gemeinde sollte Mann einer Frau sein. Also im damaligen Römischen Reich, wo die Männer rumgeschlafen haben, hatte Paulus Anforderungen gehabt an leitende Vorbilder in der Gemeinde, wie das im sexuellen Bereich leben. Was machst du denn da in Afrika? In gewissen Gegenden hat es ja gar keine monogame Männer gehabt. Und wenn es gehabt hat, sind sie junge gewesen und haben keinen Respekt gehabt in der Gemeinschaft. Und dort hat es verschiedene Lösungen gegeben. Ich sage jetzt einfach mal 1, 2. Die einen haben sie so gelöst, haben gesagt, dann, wenn ein Mann möchte Ältester oder Kleingruppenleiter oder Lobpreisleiter werden, eine Vorbildrolle in der Gemeinde einnehmen, dann soll er verheiratet bleiben mit seinen 4 Frauen, aber nur noch sexuelle Intimität mit einer leben. Okay? Das war ein Lösungsansatz. Wird übrigens heutzutage immer noch angewendet. Ich sage jetzt nicht das Beispiel, aber die anglikanische Kirche hat eine Lösung in die Richtung gesucht. In einem aktuellen Beispiel. Ich will einfach zeigen, wie man versucht hat, zu ringen. Die einen Gemeinden haben völlig aufgegeben und gesagt, das ist alles einfach okay. Und andere haben gesagt, nein, wir müssen darüber reden, wir bleiben offen dran. Und es ist ganz wichtig, dass wir die polygamen Familien ihnen wirklich das Gefühl geben, sie sind Teil von uns. Wir heissen sie willkommen, wenn sie da reinkommen. Oder? Aber wir sagen auch, es ist nicht Gottes ursprüngliche Gedanken und das, was neu kommt, machen wir anders. Wie lebt eine Gemeinde, in der Jesus der Gastgeber ist? Was passiert, wenn Gäste zum Glauben kommen? Sie werden unsere Gemeinschaft verändern. Und ihr habt jetzt viele Beispiele gehört aus der Geschichte der Kirche, aus der Bibel und nachher und könnt euch mal überlegen, was das alles heisst für die Ehe für alle. Das kommt bei uns. Wir gehen auf eine Zeit zu, wo unsere Gesellschaft werden Schwule heiraten können. Und sie werden wahrscheinlich können Kinder adoptieren. Tun, tun sie es ja sowieso schon. Sie machen es einfach im Ausland. Was ist, wenn so jemand Jesus kennenlernen möchte? Was ist, wenn so ein Paar, so eine Familie da reinkommt und dort reinläuft? Wie reagierst du denn? Ich hoffe doch sehr, ich sage euch, was ich denke, aber prüft es. Ich hoffe doch sehr, dass man sie von Herzen willkommen heisst. Unbedingt! Genauso wie wir jeden anderen willkommen heissen da. Heisst das, dass wir da, was sie machen und leben, gut heissen und sagen, so hat es Gott schon immer gedacht? Nein, nein, nein. Wenn jetzt ein homoerotisch empfindendes Paar da reinkommt und sagt, Paul, traust du uns noch? Dann sage ich nein. Weil Gott hat das nicht so gedacht. Über das haben wir schon ein paar Mal geredet, da bei uns in der Gemeinde. Wir glauben, und ich sage es jetzt nur, solange ich das darf, vom Antidiskriminierungsgesetz her, wir glauben nicht, dass ausgelebte Homosexualität Gottes Wille ist. Das glauben wir nicht, aufgrund der Bibel. Und bei den ersten Christen könnte man vieles anschauen, was es heisst, auch würdevoll zu leben als Homosexuelle. Als einer, der vielleicht nicht verändert wird, sondern mit dem lebt das ganze Leben. Aber heisst man sie willkommen? Ja. Warum? Weil Jesus der Gastgeber ist. Und wer an Jesus glaubt, muss können willkommen geheissen werden, da in unserer Mitte. Was heisst das für so viele andere Fragen? Ich möchte euch heimschicken und euch bitten, anhand von diesen Erkenntnissen, die findet ihr alle auf eurem Zettel, mal durchzudenken, was könnte das heissen? Für uns als Gemeinde, wo möchtet treu sein und die christliche Weltanschauung als bestimmend für unsere Hausordnung in diesen Fragen haben und gleichzeitig nicht einfach rücksichtslos sein. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass ein Ehepaar, ein homosexuelles Ehepaar, dass wir sie akzeptieren als homosexuelles Ehepaar. Okay? Du findest das vielleicht krass oder du findest ja unbedingt. Wir müssen reden über diese Fragen. Ich sage euch, wo ich stand. Warum? Weil wir nicht einfach bereits schon eingegangene Verpflichtungen einfach auseinanderreissen. Und erst recht nicht, wenn Kinder involviert sind. Ich habe da nicht alle Antworten. Aber das sind die heissen Fragen für uns. Wir können sehr gut über Polygamie reden. Da ist schön auf Abstand. Das ist für sie eine viel heissere Frage in Afrika. Die Frage von der Sexualität in den ersten Jahrhunderten war eine total heisse Frage. Leute haben die christlichen Gemeinden angeschaut und gesagt, die spinnen, die schlafen nicht mit allen. Oder? Und die Frage von, muss jetzt ein Christ beschnitten werden und das mosaische Gesetz annehmen oder nicht? Das war eine total heisse Frage. Wir können diesen Fragen gegenüber sehr gut mit kritischer Distanz entgegenschauen. Unsere Fragen sind an einer anderen Art. Du musst nicht gleicher Meinung sein wie ich. Ich erzähle euch, was ich denke, könnte ungefähr richtig sein. Ich glaube nicht, dass einfach das Auflösen von dem richtig ist. Und ich glaube auch nicht, dass einfach zu sagen, es ist gut, wie viele Kirchen in unserem Land machen im Moment. Nein, es muss einen dritten Weg geben. Einer, der prägt ist von diesen Grundüberzeugungen und den Erkenntnissen, die wir jetzt hier haben aus der Bibel heraus. Ich schicke euch heim, schaut es an. Es löst sicher einige Fragen aus, aber hey, wenn wir gastfreundlich sein wollen und wir wollen alle Menschen gastfreundlich willkommen heißen, was ist, wenn sie zum Glauben kommen? Was bedeutet das für die Art, wie wir leben als Gemeinde? Es muss wichtige Unterschiede geben zu dem, wie man in der Welt lebt. Oh ja, aber es muss anschlussfähig sein auf andere Arten und Weisen. Und dann möchte ich euch heimschicken, studiert an dem, wir haben auf euren Zettel hinten drauf ein paar Linien, wo ihr eure Fragen aufschreiben könnt. Nächste Woche bringe ich nochmal eine Predigt, die ich vorbereitet habe. Und in zwei Wochen möchten wir auf eure Fragen eingehen, die ihr habt. Zu dieser ganzen Serie. Bitte nicht nur zum Thema der Sexualethik, aber auch. Und wir möchten dann in der letzten Predigt in zwei Wochen von dieser Serie einfach auf diese Sachen auch eingehen. Auf Fragen, die ihr habt. Aber liebe Christen, das ist die Gesellschaft, auf die wir zusteuern. Da ist die Homosexualität möglicherweise eine unserer kleinsten Herausforderungen. Da kommen dann noch ganz andere Sachen. Also, lasst die Sachen mal an euch an und überlegt uns, was heisst es für uns als christliche Gemeinde, so zu leben, wenn Jesus selber der Gastgeber ist. Das zu entdecken, das möchte ich. Weil was mir klar ist, ist, dass Menschen gern zu Jesus gekommen sind. Bei ihm haben sie sich sicher gefühlt. Und bei ihm haben sie können Vergebung finden, Wiederherstellung finden, auch Heilung finden und ein Leben in der Würde von ihnen als Geschöpf und Kind Gottes. Und so möchte ich jetzt beten und dann kommen wir zum Schluss von unserer anspruchsvollen Predigt. Jesus Christus, danke, dass du alle Menschen willkommen geheißen hast, weil sie im Bild Gottes geschaffen gewesen sind. Danke, dass wir als Christen vereint auch dürfen sein, in der Tatsache, dass wir sowohl Sünder sind, wie auch Geliebte von dir und deine Brüder und Schwestern. Danke, Jesus, dass du der Gastgeber bist in der Gemeinde. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst als Gemeinde Frauenfeld, Kishona Frauenfeld, aber auch Christenheit allgemein, dass du uns hilfst, herauszufinden, was es heisst, mit dir als Gastgeber zu leben. Herr, dass Menschen dich kennenlernen und zum Glauben kommen können. Und können sich verändern lassen, so dass sie auf eine Art leben können, die dir wohlgefällig ist und auch würdevoll ist für sie als Mensch. Und wo Ausstrahlungskraft hat in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft hinein. Herr, und dort, wo wir Schwierigkeiten haben in diesem Bereich, wir, die da innen sind, egal was für eine sexuelle Orientierung das wir haben, egal ob wir gewollt gewesen sind als Kind oder nicht, egal was unsere Geschichte ist, bitte dien du uns. Lock du uns in die Gemeinschaft mit dir und mit anderen Gläubigen. Danke, dass bei dir Vergebung vorhanden ist. Für was auch immer möge stattgefunden haben in unserem Leben. Danke, dass Heilung da ist. Und dass wir bei dir können anfangen, unsere verschiedensten Phobien, die wir haben, ablegen und das kleine Wort Phobie können wechseln mit viel. Mit Liebe, die von dir herkommt. Weil du bist Liebe in Person. Und du lebst durch den Heiligen Geist in uns und kannst uns in einen Lebensstil hineinführen, der prägt ist von der Liebe Gottes. Zuerst einmal vielleicht einfach zu uns selber. Aber dann auch zu anderen Menschen. Führ du uns, wir bitten dich, beim Reden und beim mit dir leben. Als Gemeinde und als einzelner Christ. Als Gemeinde und als einzelner Mensch. Amen.